Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um erwachsene Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Porno. Wie ist deine Reaktion, wenn du das hörst? Zuckt dein Körper zusammen, aller, das kann man doch nicht sagen? Oder zaubert es dir ein Lächeln ins Gesicht? Und du denkst, ah ja, könnte ich auch mal wieder schauen. Ist es dir peinlich, Pornos zu schauen, oder redest du mit deinen Freunden darüber? Thematisierst du das gar nicht erst, weil es so normal für dich ist wie Geschirrspülen? Oder soll bloß keiner davon erfahren? Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sex und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute versuchen wir mal, der Geschichte der Pornografie auf den Grund zu gehen. Von A bis O. Tagen bin ich durch einen Elektromarkt geschlendert. In der Blu-ray-Abteilung, dass es die immer noch gibt, hat mich ehrlich gesagt fast gewundert, stach mir als Host eures liebsten Sex- und Geschichte-Podcasts natürlich sofort die Kategorie Erotik ins Auge. Während die anderen Regale mit Actionfilmen, Horrorfilmen, alles mögliche, FSK 18, Komödien und Liebesfilmen gefüllt waren, gähnte mich diese Erotik-Abteilung allerdings an. So müssen 10 Jahre Ehe als Regal aussehen. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht war das Regal ja leer, weil so viele Menschen Erotikfilme kaufen und ständig nachgefüllt werden muss. Oder vielleicht doch, weil es zu pornös und unanständig ist. Diese beiden Fragen repräsentieren dabei eigentlich ganz gut den hybriden Charakter, den Pornografie, im Speziellen die Filme, zu haben scheinen. Sie sind irgendwie Teil unseres Alltags. Aber irgendwie auch tabu. Es ist kompliziert, in unserer Welt zu leben. Und das meine ich ernst. Wir werden einerseits dazu erzogen, dass Sex etwas äußerst Privates ist, andererseits sind wir tagtäglich, analog und vor allem digital, umgeben von halb entblößten Titten und Ärschen. Hier macht eine Frau lasziv Werbung für ein Auto, da läuft eine Werbung, bei der man sich fragt, was dieses Szenario jetzt eigentlich noch mit Parfüm zu tun haben soll. Und sowieso hat jahrelang ein halbnackter Mann versucht, uns Cola schmackhaft zu machen. Aber ist das schon Porno? Generell gilt, Pornografie ist eine Darstellung von erwachsener Sexualität und Sexualakten in Videos, Audio, Texten oder Bildern. Es gibt die Bestrebung, dass nur noch Bild- und Tonmaterial als Porno gelten soll, bei dem alle Beteiligten vor dem Gesetz als erwachsen gelten und der Herstellung und Verbreitung freiwillig zugestimmt haben. Wenn es also um Akte mit Kindern, Jugendlichen, Tieren oder auch um nicht konsensuelle Handlungen zwischen Erwachsenen geht, sollte man vielleicht eher das Wort Missbrauchsmaterial verwenden. Aber um diese Dinge geht es heute nicht. Nicht jede Darstellung von Sex, Erregung oder Nacktheit ist Pornografie. Die deutsche Rechtsprechung orientiert sich bis heute an einem Grundsatzurteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf aus dem Jahre 1974, das Pornografie folgendermaßen definiert hat: Grobe Darstellung des Sexuellen, die in einer den Sexualtrieb aufstachelnden Weise den Menschen zum bloßen, auswechselbaren Objekt geschlechtlicher Begierde degradiert. Also degradiert? Darüber kann man diskutieren. Woher stammt eigentlich das Wort selbst? Es kommt aus dem Griechischen von porne für Sexarbeiterin und graphein für Schreiben, Malen oder Zeichnen. Eine Umfrage unter FreundInnen hat ergeben, bei Pornos denken sie hauptsächlich an Filme. Ganz klar. Während es in meiner Jugend noch diese hinter einem Perlenvorhang versteckte, verbotene Abteilung in der Videothek gab, wo ich natürlich immer versucht habe, etwas zu erkennen und wo irgendwie immer nur Männer drin waren, trage ich nun die gesamte Welt des Pornofilms auf meinem circa handgroßen Taschencomputer immer bei mir. Hand aufs Herz. Wer von euch hat noch nie eine der bekannteren Porno-Webseiten auf dem Handy aufgerufen? Pornhub? YouPorn? Oder vielleicht eine unserer Sponsorinnen, Cheeks? Der erste, zumindest der erste erhaltene Film generell, ist aus dem Jahr 1888, in dem sage und schreibe 2 Sekunden dauernden Film Roundhay Garden Scene von Louis Le Prince sehen wir die Briten Adolphe Le Prince, Sarah Whitley, Joseph Whitley und Harriet Hartley in dem Garten, wie sie rumlaufen und lachen. Sarah macht einen Schritt zurück, dreht sich um und geht weiter und Josephs Frack fliegt, während er sich ebenfalls umdreht. Vermutlich ein Meisterwerk zu jener Zeit, für uns heute erstmal nicht allzu aufregend. Aber natürlich ging es hier primär um diesen technischen Fortschritt. Inhaltlich sollte schon bald ein wenig mehr Action auf Zelluloid gebannt werden. Ungefähr 8 Jahre nach der Roundhay Garden Scene bekommen wir 1896 einen französischen Film, der auch der erste Erotikfilm ist. Le coucher de la mariée, übersetzt mit Die Verheiratete geht zu Bett, enthält als einer der ersten Filme einen Striptease. Leider sind nur ca. 3 Minuten des Films erhalten geblieben. Ob wir uns heutzutage nun einen darauf schrubben könnten, sei dahingestellt. Geschmäcker sind nun mal verschieden wie der Mops meiner Tante. Aber was wir hier erkennen ist, es liegen nur circa 8 Jahre zwischen dem ersten Kurzfilm überhaupt und dem ersten auf Film gebannten Striptease. Kaum bekommt die Menschheit die technischen Möglichkeiten, wird erstmal eine Prise Sex draufgelegt. Wundern sollte uns das nicht? Die Darstellung von Sex und Pimmeln wurde schließlich nicht erst mit dem Film und Snapchat erfunden. Im alten Mesopotamien hat man zahlreiche Artefakte gefunden, die heterosexuellen Sex explizit darstellen. Zum Beispiel kann man auf Votivtafeln aus dem frühen 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung sehen, wie ein Mann eine Frau von hinten penetriert, während sie sich nach vorne beugt und Bier durch einen Strohhalm trinkt. Der Turiner Papyrus 55001, entstanden um 1150 vor unserer Zeitrechnung, zeigt 12 erotische Szenen, die Männer und Frauen in verschiedenen sexuellen Positionen zeigen. In hoher künstlerischer Qualität. Als zu Beginn des 18. Jahrhunderts Archäologen an dem italienischen Vulkan Vesuv eine außergewöhnliche Entdeckung machten, sprangen den Forschern schon die Drähte aus dem Gesicht. Sie fanden Überreste der römischen Stadt Pompeji, die im Jahr 79 nach unserer Zeitrechnung durch einen Ausbruch zerstört worden war. Hier gab es nicht nur allerlei Tote und ihre jugendfreien Mosaike, sondern auch explizites Material, das das alte Rom sehr freizügig zeigt. Auf Wandbildern sieht man sexuelle Handlungen. Von hinten, von vorne, hier ein Penis, da eine Vulva, allein oder zu mehreren. Diese künstlerischen Darstellungen bedeckten nicht nur die Wände gewisser Etablissements des alten Roms, sondern auch normale Wohnhäuser. Außer Kunst findet man auch ganz simple Kritzeleien von Penissen an den Wänden. Und mal ehrlich, wo findet man die heute nicht? Zeigt mir eine Stadt, eine Schule, in der keine Mauer, kein Klo und kein Schulheft einen Pimmel drauf gekritzelt bekommen hat. Vulvas hat man lange nicht gesehen, sind aber gerade im Kommen. Solche Kritzelpenisse fanden Forschende schon auf einem Steinbruch im englischen Cumbria. 207 nach unserer Zeitrechnung haben dort römische Soldaten Steine für die Ausbesserungen am Hadrianswall abgebaut und die haben, vermutlich in der Mittagspause oder bei Anflügen von Langeweile, einfach mal einen Pimmel da hineingeritzt. Eventuell steckte aber auch ein, sagen wir mal, höherer Grund dahinter, da das Phallus-Symbol in unter anderem der antiken römischen Kultur für Glück und Fruchtbarkeit stand. Dazu gleich mehr. Was macht man nun als Archäologe des 18. Jahrhunderts, wenn man sowas findet und in einer Zeit lebt, die nicht so offen mit Sexualität umzugehen weiß? Schritt 1. Nicht in Panik geraten. Schritt 2. Die vermeintlich pornografischen Darstellungen in einem geheimen Museum wegschließen, bloß keine unangemessene Kultur auf die Menschheit loslassen. Was man aber vor dem Wegschließen der Exponate doch noch getan hat? Man hat eine Ausstellung kuratiert, in die aber nur reiche Männer der Oberschicht hinein durften. Denn die sind schließlich moralisch absolut sauber und mal so gar nicht anfällig für sexuelle Ausschweifungen, nicht wahr? Also nochmal Glück gehabt, das Gröbste konnte abgewendet werden. Denn im 17. und 18. Jahrhundert, dem sogenannten Zeitalter der Vernunft, herrschte eine große Sorge. Wenn man dem einfachen Volk dieses saftige Material zeigen würde, hätte der Pöbel nur noch Bumsen im Kopf und könnte sich gar nicht mehr kontrollieren. Denn gerade Sex ist ja in der Lage, die Vernunft der Menschen auszuschalten und sie rammdösig zu machen. Dabei hatten die Erschaffer dieser Kunstwerke in Pompeji doch gar nicht die Intention, die Leute hunderte, tausende Jahre später nur ans Vögeln denken zu lassen oder ihren eigenen Zeitgenossen eine Wichsvorlage zu bieten. Es handelte sich hier laut Forschung um eine zur Schaustellung von Luxus und sollte wohl einfach etwas darstellen, das damals als Teil eines erfüllenden und schönen Lebens galt. Im antiken Rom hingen entsprechende Darstellungen einfach im öffentlichen Raum. Jeder Römer, jede Römerin konnte sie betrachten. Wenn man ehrlich ist, kaum anders als heute, bis auf wenige Nuancen. Im alten Rom haben wir also Darstellungen von Sex als Deko-Element, quasi das Wandtattoo der Antike. Übrigens waren auch andere Kulturen wie das antike Griechenland lange vorher aus heutiger Sicht sehr freizügig. Oder könnt ihr euch vorstellen, gemütlich mit euren Eltern unter dem Bild einer Orgie zu brunchen? Für das öffentliche Leben im 18. Jahrhundert waren solche Abbildungen ein undenkbarer Skandal. Denn der Trend damals ging, trotz aller Aufklärung, nicht in eine freizügige Richtung. Wer richtig innen sein wollte, lebte eher in Askese. Lebte also ein Leben, in dem man sich von irdischen Dingen und Gelüsten abwendet, wozu nun mal auch und vor allem auch die Fleischeslust gehört. Die irdische Welt ist der Ort, an dem wir spaßbefreit rumlümmeln bis zum Tod. Brav asketisch leben, um dann im Jenseits unsere Belohnung abholen zu können. Das Leben im Paradies. Pornografische Darstellungen wurden im 18. Jahrhundert daher in einem negativen Licht gesehen. Nicht nur die, auch Spaß am Sex allein war schon ein No-Go. So zumindest die Theorie, denn, seien wir mal ehrlich, ist es überhaupt möglich, Menschen den Spaß am Sex zu verbieten? Es gibt sicherlich Menschen, die nur koitieren, um sich fortzupflanzen, und natürlich gibt es asexuelle Menschen, die kein Verlangen nach Sex haben. Und es gibt die falsche Technik. Aber kann man sich den Spaß am Sex abtrainieren? Nein. Also, wie stark muss der Wunsch nach Askese sein, um Sex von jetzt auf gleich aufgeben zu können? Die Macht des Glaubens ist wirklich faszinierend. Jetzt liegen natürlich hunderte von Jahren zwischen dem 18. Jahrhundert und der Antike. Eine lange Zeitspanne, in der die Menschheit sich entwickeln und auch gerne mal zurückentwickeln konnte. Denn in der Antike und auch schon davor galt Sex als wichtiger Bestandteil des Lebens, vor allem wenn wir uns den Kult rund um Fruchtbarkeit ansehen. Ein Grund, warum wir beispielsweise auch Statuen von Männern mit riesigen Penissen haben. Sex und Fruchtbarkeit galten durchwegs als positiv. Letztere brachte man zudem auch mit den eigenen Göttern in Verbindung. Die ÄgypterInnen haben ihre Isis, die Göttin unter anderem der Geburt. Die GriechInnen verehrten Demeter als Göttin der Fruchtbarkeit. Der Name des Bioanbauverbands ist also nicht ganz zufällig gewählt. Und die RömerInnen haben ihre Ceres. Aber gehen wir noch weiter zurück zu den Höhlenmalereien. Auch die zeigen bereits Darstellungen von Sex. Es lässt sich nicht verleugnen, dass das Abfeiern der Fruchtbarkeit was damit zu tun hat, für Nachwuchs zu sorgen. Es war und ist teilweise immer noch eine Art, sich für das Alter abzusichern. Manche wollen einfach ihre Gene weitertragen und in vielen Zeit- und Kulturräumen diente es schließlich auch dazu, die eigene Familiendynastie weiter fortzuführen. Diese pragmatischen Beweggründe bedeuten aber nicht, dass man nicht auch Spaß beim Sex haben kann, konnte, darf und durfte. Das Mittelalter genießt den Ruf, unter der Hand der allmächtigen Kirche gestanden zu haben. Sex gab es nur als Mittel zum Zweck und natürlich wurde alles verboten, was über die Fortpflanzung hinaus damit zu tun hatte. Naja, nicht ganz. Askese und so weiter spielten sehr wohl eine große Rolle, um am Ende, also nach dem Tod, ins Paradies entlassen werden zu können. Aber auch im frühen, hohen und späten Mittelalter war es ähnlich wie bei allen Verboten. Man tut es trotzdem irgendwie. Erinnern wir uns an den Rosendorn oder an Abbildungen von Nonnen, die Penisse vom Baum pflücken. Das Thema Sex zog sich immer schon durch die Literatur. Vermutlich steckte hier eine Art von Humor dahinter und nicht unbedingt der Drang, sich darauf die Katze zu kraulen, aber am Ende ist es irgendwie doch eine pornografische Darstellung. Dass seitens der Kirche eine gewisse Sexualmoral herrschte, lässt sich dabei natürlich nicht verleugnen. Aber apropos Kirche. Vielleicht kennt ihr das Gerücht, dass es im Vatikan einen eigenen Raum gibt, der randvoll mit Pornos ist. Das stimmt zwar nicht so, aber es ist immerhin ein Funke Wahres dran. 1516 schmückte Raphael, der bekannte Ninja Turtle, nein, pardon, der andere, also 1516 schmückte der bekannte Renaissance-Maler Raphael einen Waschraum in den päpstlichen Gemächern mit erotischen Fresken. Den Raum, nur 2,5 Quadratmeter groß, kennen wir heute als Stufetta della Bibbiena, das kleine geheizte Zimmer des Kardinals Bibbiena, bekannt nach demjenigen, der diese Werke in Auftrag gab. Die 8 Tafeln zeigen mythologische Szenen, darunter die Geburt der Venus, Venus und Amor mit Delfinen, die von Amor verwundete Venus sowie Pan und Syrinx. Und darunter befinden sich weitere dekorative Tafeln. Bernardo Dovizi da Bibbiena war nicht nur Sekretär des Papstes Leo X., sondern auch ein gelehrter Mann und Autor gewagter Theaterstücke. Er bat seinen Freund Raphael, seine Unterkunft im modernen klassischen Stil zu dekorieren, mit nackten Nymphen, die von lüsternen Satyren beobachtet werden. Anatomische Details inklusive. Allerdings war Bernardo wohl allein mit seiner Begeisterung für diese Art Kunst, denn spätere Bewohner des Apostolischen Palastes verunstalteten die Stufetta und machten sogar eine Küche rein, bevor ein katholischer Kunstexperte die Gemälde Mitte des 19. Jahrhunderts wiederentdeckte. Der Zugang zu diesem Raum blieb stark eingeschränkt, vor allem weil dieser Teil des Palasts nach 1870 zur Residenz des Papstes wurde und das alte Schlafzimmer von Kardinal Bibbiena für offizielle diplomatische Treffen mit Staatsoberhäuptern genutzt wurde. Das restaurierte Badezimmer hat sich in der Fachwelt herumgesprochen, aber nur selten wurde Besuchern eine Besichtigung gestattet. Vielleicht könnten wir ja zusammen eine Exkursion wagen, wenn jemand unter euch Beziehungen zum Vatikan hat.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den Grundstein dafür, dass Pornografie sich überhaupt so krass verbreiten konnte, legte ein Mann, dessen Namen ihr sicherlich bereits alle gehört habt. Johannes Gänsfleisch, besser bekannt als The OG Johannes Gutenberg. Denn mit seiner Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ermöglichte er die schnellere und umfangreichere Produktion von Büchern und Inhalten. Darunter sexy Bilder. Sie sind doch das, was Pornografie am meisten ausmacht und was sie auch am effektivsten macht. Denn nicht jeder kann und konnte lesen. Außerdem nehmen Bilder uns ein bisschen das Nachdenken ab. Ein sehr frühes Beispiel für gedruckte Pornografie ist Venus in het Kloster, de Nonne in haar Hemde aus dem Jahr 1727. Das ist die niederländische Übersetzung des französischen Originals Venus dans le Cloître von 1683. 1724 erschien es auch in einer englischen Übersetzung in London als Venus in the Cloister, Und auf Deutsch gibt es das Ganze natürlich auch als Venus im Kloster oder die Nonne im Hemd. Habt ihr euch jetzt schon gedacht, aber ich sag's trotzdem. Das Werk wird als pornografisch angesehen und behandelt Themen wie gleichgeschlechtlichen Sex, Voyeurismus und Bondage, aber auch das Kloster als konservative religiöse Institution. Das Buch enthält 5 dramatische Gespräche zwischen den 2 fiktiven Nonnen Agnes und Angélique, bei denen die ältere, erfahrenere Nonne die jüngere über Sex belehrt. Edmund Curll, der die englische Version des Werks 1724 veröffentlichte, behauptete, dass die Kirche, nicht Christus, die sexuelle Freigebigkeit verbieten würde. 3 Jahre später wurde er dann in Bezug auf diese Veröffentlichung für öffentliche Ruhestörung verurteilt, was wir heute wohl eher als Erregung öffentlichen Ärgernisses bezeichnen würden. Es scheint die erste Verurteilung wegen Obszönität im Vereinigten Königreich gewesen zu sein, die einen rechtlichen Präzedenzfall für weitere Verurteilungen schuf. Die Briten des 18. Jahrhunderts waren also auch noch nicht so weit und das Zeitalter der Vernunft vielleicht nicht ganz so vernünftig. Dass wir auf neue Technologien erstmal ein bisschen Bums drauflegen, geschah nicht nur bei gedrucktem, sondern auch bei der Fotografie, die es seit der Mitte des 18. Jahrhunderts gibt. Das allererste Foto entstand 1826 durch Joseph Nicéphore Niépce, der es schaffte, das erste beständige Bild aufzunehmen. Dafür belichtete er eine mit Asphalt beschichtete Zinnplatte. Sage und schreibe, 8 Stunden lang musste das Motiv belichtet werden. So lange will niemand stillhalten, daher hat es mit der Ablichtung von Nackten noch auf sich warten lassen. 1839 kam Louis Daguerre mit der nach ihm benannten Daguerreotypie daher und Modelle mussten nur noch einige Minuten lang in einer Pose verharren. Die ersten pornografischen Versuche waren daher auf Einzelpersonen beschränkt, meist Frauen, die ihre Vulva zeigten. Da ein einziges Bild ein Wochengehalt kosten konnte, bestand das Publikum für diese besondere Aktfotografie hauptsächlich aus Künstlern und der oberen Gesellschaftsschicht. Doch mit der technischen Entwicklung wurde die Fotografie immer schneller und günstiger, was es möglich machte, auch Nacktfotos und Sexszenen als Massenware günstig unter die Menschen zu bringen. Paris wurde Mitte des 19. Jahrhunderts zum Zentrum des verbotenen Handels. Die Fotografen von Hardcore-Sex fanden von Anfang an Vergnügen daran, Bilder von allerlei kinky Spielarten anzufertigen. Nicht nur Männlein und Weiblein in der Missionarsstellung. Wo wäre da der Reiz? Der künstlerische Anspruch? Fotos zeigten gleichgeschlechtliche Paare, Analsex, jung mit alt und arm mit reich, sogenannte Interracial-Paare, Gruppen und Fetische, darunter Natursexspiele, Transvestitismus oder BDSM-Szenen. Fotos reichen ja eigentlich schon, um die Fantasie ordentlich anzuregen. Aber das Bewegtbild ist dann doch nochmal was anderes. Ob der 3-Minuten-Film vom Anfang der Folge reicht, um zum Ende zu kommen, ist wohl abhängig von der oder dem Einzelnen. Mit dem Aufkommen von Pornokinos bekam man dann aber die Möglichkeit, einem etwas längeren Spaß beizuwohnen. Das erste Kino, in dem pornografische Inhalte gezeigt wurden, wurde schon 1899 vom Schauspieler Otto Pritzko in Berlin eröffnet und trug den einprägsamen Namen Abnormitäten und Biograftheater. Heiß. Nun wurde da aber kein expliziter Sex gezeigt, sondern nur Striptease, aber hey, das reicht auch aus, wenn's gut gemacht ist. Am Abend aus dem Jahre 1910 gilt als einer der ersten Pornofilme. Er dauert rund 10 Minuten und ist von der Handlung her nicht anders als viele modernere Werke. Der Film beginnt damit, dass ein Mann durch einen Türspalt einer Frau dabei zusieht, wie sie sich auf dem Bett mit ihrem Dildo und anderen Gegenständen selbst befriedigt. Dann betritt er einen anderen Raum. Die darin befindliche Frau gibt ihm etwas zu essen und begrapscht ihn. Danach badet sie ihn und sie ficken in unterschiedlichen Stellungen, bis sein Penis schlapp macht und sie sauer wird. Dann geht's aber wieder, sie machen weiter und am Ende schmeißt sie ihn raus. Diesen Film könnt ihr euch sogar auf Wikipedia ansehen. Während der 1920er Jahre boomten Pornovideos. Bis in die 50er waren sie allerdings eher amateurhaft. Parallel entwickelten sich die klassischen Hollywood-Filmgenres und machten da ordentlich Konkurrenz. The Surprise of a Night gilt übrigens als der erste amerikanische pornografische Film, der Sex zwischen Männern darstellt. In Deutschland war Pornografie zwischen 1872 und um 1970 herum verboten, Besitz konnte mit mehreren Monaten bis hin zu 2 Jahren Haft bestraft werden. Doch in der Bundesrepublik beschloss die Regierung am 28. Januar 1975, Pornografie für Erwachsene freizugeben, soweit die dargestellten Sexualakte nicht gewalttätig sind oder mit Kindern oder Tieren vollzogen werden. Wie gesagt, alles andere würde unter den Begriff Missbrauchsmaterial fallen. Da die meisten Leute aber nicht ohne Sex auskommen und anderen gerne dabei zusehen, sei es der sexuellen Erregung oder nur der Neugierde wegen, gab es in den 60ern und 70ern in Deutschland eine Reihe von Aufklärungsfilmen, in denen sexuelle Handlungen angedeutet wurden. Im schönen Österreich ist Pornografie eigentlich verboten. Es sollen nämlich schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts den großen Tageszeitungen das Papier ausgegangen sein, weil die zweideutigen Publikationen es den Fabriken zuerst abgekauft hatten. Diese sogenannte Schmutz- und Schundflut konnte dann nicht mehr gestattet werden. Na, so weit kommt's noch. Seither wurde das Pornografiegesetz allerdings durch eine Vielzahl von Gerichtsentscheiden in der Auslegung stark modifiziert und heute ist schon mehr erlaubt als verboten. Nach und nach lockerten sich die Gesetze also, hier wie da, was zu einem regelrechten Boom führte. Die 80er konnten sich kaum vor kommerzieller Pornografie retten und der Videomarkt expandierte. Zum Leidwesen der Pornokinos konnte man sich doch nach und nach die Filme auch als VHS oder noch etwas später als DVD zu sich nach Hause holen. Einen weiteren Boom dürfte die Pornoindustrie ganz klar während der Corona-Pandemie gehabt haben. Bei den Deutschen vielleicht nicht so, die haben Klopapier, Nudeln und Mehl gebunkert, während die Franzosen vor allem Wein und Kondome gehamstert haben. Aber generell hat die gewonnene Freizeit während der Pandemie viele Menschen anscheinend dazu gebracht, sich vermehrt mit Sex zu beschäftigen, in welcher Form auch immer. Die Plattform Pornhub durfte sich über höhere Nutzerzahlen freuen. Sie hat sogar für einige Zeit kostenlose Premium-Zugänge angeboten. Eigen-PR at its best. Aber vor allem eine Win-Win-Situation für Unternehmen und NutzerInnen. Daraus entstand auch ein eigenartiger Trend. Pornhub registrierte vermehrt die Begriffe Corona, Covid oder Coronavirus, weswegen schnell gehandelt und Filmchen gedreht wurden, in denen die Darstellenden Atemschutzmasken trugen, während sie eben taten, was sie taten. Anscheinend war dieser Trend in der Slowakei, Bulgarien und Irland besonders beliebt und so mancher Person ist dieser Kink bestimmt geblieben. Alles, was wir bis hierhin besprochen haben, mutet irgendwie so an. Alle machen es, aber keiner spricht so richtig darüber. Es ist klar, dass die meisten bumsen und das auch meistens geil finden. Zumindest hoffe ich es. Aber in Sachen Pornos gibt es immer noch furchtbar viele Tabus. Eine kleine Revolution, zumindest bezüglich der erotischen Literatur, dürften wir wohl mit 50 Shades of Grey erlebt haben. Ein kleiner Glücklichmacher für frustrierte Hausfrauen, aber vielleicht auch einfach ein Tabubrecher oder Quelle der Inspiration? Seither sind Bücher, in denen es heiß hergeht, der Renner und es ist noch kein Ende dieses Trends in Sicht, der auch über TikTok oder BookTok, wie diese spezielle Ecke des Internets genannt wird, besonders gefeiert wird. Kennt ihr schon das Buch, in dem eine Frau Sex mit einer denkenden, sprechenden, fühlenden Tür hat? Ich sagte ja bereits, dass wir uns bezüglich Sexualität und Pornografie irgendwie zwischen zwei Extremen zu bewegen scheinen. Einerseits werden Fetische, Vorlieben oder ganz generell Sex verschwiegen, kleingeredet oder ignoriert. Andererseits sind wir umgeben von Pornografie. Jeder, also wirklich jeder, kann sich über das Internet Pornos kostenlos reinziehen. Seien sie geschrieben, fotografiert oder gefilmt. Das kann gut sein, aber es hat auch Schattenseiten. Mit Pornografie ist es halt wie mit E-Rollern, Messern oder dem Gym-Membership. An sich echt gute Sachen, aber auf den Nutzer kommt es an. Schon lange geraten Jugendliche oder sogar Kinder an Pornografie. Das ist nicht gut, vor allem wenn sie niemanden haben, keine erwachsene Vertrauensperson, mit der sie altersgerecht darüber sprechen können. Das Dargestellte kann nämlich ihr Bild von Sexualität und auch der Rolle der Frau stark verzerren. Das, was sie dort sehen, scheint real zu sein. Wenn sich die Frau gemäß des Skripts in den Arsch ficken lässt, dann hat die Klassenkameradin das bitte auch zu mögen. Wenn das Mädchen keinen Bock hat, pro Körperöffnung einen Schwanz drin zu haben, gilt es als prüde. Aber die Frau im Porno macht das, also ist das ganz normaler Sex. Sätze wie dieser können eine Konsequenz sein, wenn Pornos der erste Kontakt zur Sexualität sind. Pornowissenschaftlerin Madita Oeming sagt, dass jugendliche Pornos schauen, ist ein emotionales, angstbesetztes Thema. Viele Menschen möchten sich am liebsten gar nicht damit auseinandersetzen. Wir müssen es aber, denn Pornos sind überall. Aufklärung ist irrsinnig wichtig, denn Pornos sind im Grunde etwas Wunderbares. Madita bietet den Pornoführerschein an, der Porno-kompetent machen soll, wie sie es beschreibt. Bewegen wir uns weiter durch die Pornoanbieter dieser Welt, stoßen wir dabei auf die Seite Cheeks. Mal abgesehen davon, dass hier für jeden Geschmack etwas dabei ist, zeichnet sich auch diese Seite durch Aufklärung aus. In der hauseigenen Pleasure Academy haben Mitglieder in verschiedenen Kategorien die Möglichkeit, von ExpertInnen neue Perspektiven auf das eigene Sexualleben zu erhalten, mehr Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen und auch herauszufinden, was ihnen selbst beim Sex wirklich gut tut. Die Filme zeigen ungeschönte Körper mit ihrer natürlichen Behaarung oder auch ohne. Und es gibt sanften Kuschelsex genauso wie harten BDSM, als Film und Audio. Apropos sanft. Der US-Amerikaner Ryan Creamer hat 2 Jahre lang Videos auf Pornhub veröffentlicht, aber ganz ohne Sex. 2018 hat er einen Link angeklickt, wo man sich als sogenanntes Model bewerben konnte. Und als Comedian erkannte er die Chance, damit Content zu produzieren. In einem seiner ersten Videos mit dem Titel, übersetzt, Ich deck dich zu, nachdem du gekommen bist, trägt der junge Mann einen Harry Potter Pullover, eine Krawatte und wirft ein Bettlaken und eine Decke in Richtung Kamera, bevor er ihr einen Gute-Nacht-Kuss gibt. Andere Filme tragen Titel wie Ich, dein Stiefbruder, lehne deine Avancen ab, aber fühle mich trotzdem geschmeichelt. Und 3-mal dürft ihr raten, was er in dem Film Zwei Kerle wechseln sich beim Löcherstopfen ab macht. Hier spielt er mit einem Freund 4 gewinnt. In manchen seiner Kurzfilme hat er Pornostars an seiner Seite und sie essen dann zum Beispiel zusammen Kekse. Ryan macht zwar keine herkömmlichen Pornos, hat aber als Comedian mit diesen Filmen genug verdient, um seine Miete zahlen zu können. Und ganz ehrlich, er bietet damit einfach den liebevollen Content, der vielen Personen, die vom Datingmarkt oder der eigenen Beziehung enttäuscht sind, abgeht. Ein bisschen was zum Träumen. Und die Kommentare darunter zeigen, dass sich viele auch darauf selbst befriedigen. Machen Sie es wirklich? Geben Sie es nur vor? Was weiß man schon? Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Eins sei an dieser Stelle noch erwähnt. Pornos lassen sich selbst heute nicht überall auf der Welt legal konsumieren. Einige Länder haben sehr offene Gesetze, in anderen ist jegliche Pornografie illegal. In Ländern wie Indonesien oder Vietnam etwa ist alles, was mit dem Thema zu tun hat, illegal, vielleicht sogar diese Folge. Und in den Vereinigten Arabischen Emiraten könnten bei der Einreise sogar freizügige Titelseiten von Illustrierten als Pornografie interpretiert und schwer geahndet werden. Also, wo fängt Pornografie an? Wo hört sie auf? Ist die fast 30.000 Jahre alte Venus von Willendorf schon pornografisch? Oder ein Bravo-Magazin aus den 90ern? Ihr wisst alle, welche Seiten ich meine. Wenn nicht, fragt mal die Eltern, könnte sein, dass die ganz schnell rot werden. Oder ist es erst Porno, wenn die Genitalien in Großaufnahme gezeigt werden? Wäre demnach das Gipsmodell meiner Vulva, das auf der Toilette hängt, auch Pornografie oder ist es, so sehe ich das, einfach nur Kunst? Wenn wir eines bei unserer Exkursion durch die Zeit festgestellt haben, dann auf jeden Fall, dass Pornografie einfach zum Menschen dazugehört. Wenn eine neue mediale Technologie auftaucht, wird sie auch bald schon mit Sex in Verbindung gebracht werden. Mediale Revolutionen und Entwicklungen können Fluch und Segen zugleich sein, weswegen gerade heutzutage eine sexuelle Aufklärung wichtig ist, damit wir Pornografie nicht als schwarz-weiß betrachten, sondern in all ihren Nuancen und so einen gesunden Umgang damit pflegen können. Das war die letzte Folge von Staffel 1. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine der kommenden Folgen zu verpassen. Und gebt uns 5 Sterne, das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram @liebesgeschichte_podcast. Ich durfte übrigens früher keine Bravo haben, aber meine Freundin. Und sie hat sie dazu verwendet, um mir den Unterschied zwischen beschnitten und unbeschnitten zu erklären. Und ich habe nichts davon verstanden. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen, freut euch auf Staffel 2 und bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp, MA. Vielen Dank nochmal an alle zusätzlichen SprecherInnen, die uns in dieser Staffel begleitet haben. Und an Aaron Olsacher von Aufgedreht Audioproduktionen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bisserl Mord sein, erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt. Dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Haydns Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden, häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High-Control-Groups. Bei aller Ernsthaftigkeit und allem Respekt den Opfern gegenüber darf aber auch Witz und Wiener Schmäh nicht zu kurz kommen, denn schließlich kann man die schlimmsten Dinge im Leben nur mit ein bisschen Humor bewältigen. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, die einen Kriminalfall ausführlich behandelt. Den Podcast Darf's ein bisserl Mord sein findest du auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder über die Website www.darfseinbisserlmordsein.com.